Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Ein langes und ereignisreiches Skisprungwochenende in Wismar liegt hinter uns und genau darum soll es in dieser Ausgabe der Flugshow gehen. Ich bin Luis Holuch und begrüße heute zum ersten Mal jemand anderen an meiner Seite in dieser Saison, nämlich unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo liebe Luis, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Man könnte sich jetzt ja glatt dran gewöhnen, dass du funkst und sendest. Jetzt so, nachdem wir vor gar nicht allzu langer Zeit das Vergnügen hatten, gemeinsam für Eurosport kommentieren zu dürfen. Vielleicht für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, noch so ein kurzer Eindruck von dir. Wie war es für dich?
Ja, super schön. Also ich habe mich gefreut, dass ich mal wieder die Gelegenheit erhalten habe, für Eurosport was kommentieren zu dürfen und dann natürlich noch gemeinsam mit dir. Das hat natürlich den Tag auch ein bisschen erleichtert. Klar war ich aufgeregt, auf jeden Fall. Aber wo ich dann wusste, dass wir das gemeinsam machen, noch mit HP, war ich eigentlich sehr beruhigt, da ich ja mit HP auch schon mal was kommentiert habe für Eurosport. Ja, und ich hoffe, dass ich nochmal die Gelegenheit in dieser Saison bekommen werde. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich denke, das war damals eine runde Sache.
Dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen und heute sprechen wir, wie gesagt, über das, was jetzt am vergangenen Wochenende passiert ist. Wir hatten es gerade im Vorgespräch, so 4 Tage Skispringen, da muss man sich erstmal noch so ein bisschen sortieren, zurückerinnern, was war jetzt eigentlich wann, und das hat ja auch für ein bisschen Diskussionsstoff gesorgt, sagen wir mal so. Ja, vor allem Adam Małysz, der als Verbandspräsident in Polen tätig ist, fand das nicht so toll. Also da war auch der Begriff Anti-Werbung für das Frauenskispringen zu hören, weil dann eben am Donnerstag und am Freitag, als die Frauen eben gesprungen sind, sehr wenig los war an der Schanze. Aber wenn es der Veranstalter halt nicht anders gelöst bekommt und sagt, wir springen wirklich alles an allen Wettkampftagen, dann muss zwangsläufig jemand drunter leiden, würde ich jetzt mal so sagen. Und wie wir es aus der polnischen Skisprunggeschichte kennen, sind es dann nun mal leider die Frauen.
Ja, also es gibt natürlich Veranstalter, die können es anders lösen oder lösen es auch anders. Aber andererseits habe ich ja auch schon ein paar Mal in unseren Sendungen davor gesagt, dass das schon echt eine Mammutaufgabe ist für die Veranstalter, dann doch mit Qualifikation, mit Training so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwie übers Wettkampfwochenende durchzuschleusen. Und dann waren ja bis jetzt noch die Bedingungen sehr, sehr gut, also sehr stabil. Also jetzt in Ruka, aber da waren ja nicht die Frauen. Da ist es dann schon gut, wenn man es auf mehrere Tage aufteilt, weil dann natürlich jeder Part seine Zeit bekommt, ne? Also wenn es dann doch mal windig ist, dass man dann nicht einfach schnell mal einen Wettkampf absagt, beziehungsweise einen Wettkampf nur mit einem Durchgang einfach irgendwie durchzieht. Hauptsache, man hat es irgendwie geschafft. Das muss man ja auch mal sehen. Vielleicht wäre dann nur der Vorteil, dass man dann wenigstens wechseln könnte. Also Frauen und dann die Männer, dann wieder die Frauen, dann die Männer. Also an unterschiedlichen Tagen. Klar ist dann wieder eine Pause drinne. Aber wie möchte man es wirklich richtig gut machen, dass irgendwie ja jeder was davon hat? Andererseits denke ich mir, wenn man Donnerstag, Freitag einen Wettbewerb hat, ist halt die Chance sehr groß, dass es dann doch im Fernsehen kommt und übertragen wird, weil keine Konkurrenz da ist. Hat auch seine Vorteile, klar, auch wenn die Zuschauer jetzt nicht an der Schanze sind. Ich weiß nicht, ob es auch unbedingt nur mit den Wochentagen zusammengehangen hat, da ja doch das Frauenskispringen in Polen nicht so hoch angesehen ist. Und man sieht es ja leider auch an den Ergebnissen. Ja, also ich denke, jetzt nur drauf zu hauen, dass sie nicht am Wochenende gesprungen sind, ist vielleicht gar nicht so der richtige Weg. Wie gesagt, dadurch kriegen sie zumindest in den Wettbewerben die nötige Zeit, die man vielleicht braucht, wenn auch mal das Wetter nicht so passt.
Ja, ich glaube, das, worauf er vor allem angespielt hat, war ja die Tatsache, dass Wismar ja ziemlich auf der Kippe stand als Veranstalter, weil es eben von Sandro Pertile die Ansage gab, hey, wenn ihr die Frauen nicht mit ins Programm nehmt, nehmen wir euch den Männerweltcup auch weg. Und jetzt war das eben ein Argument, womit Adam Małysz gesagt hat, da ist Pertile vielleicht so ein bisschen übers Ziel auch hinausgeschossen.
Ja, aber das ist halt irgendwie, naja, vielleicht auch gerade die zwei, wo man eh schon immer schauen muss, die vielleicht übers Ziel hinausschießen. Und dass da genau noch die zwei aufeinander getroffen sind zu dem Thema. Und es tut mir dann natürlich wieder unheimlich weh für das Frauenskispringen, weil sie das natürlich nicht verdient haben. Und das eigentlich so ein, ja, wie sagt man, Nebenschauplatz eigentlich da ausgetragen wird, der gar nichts damit dann zu tun hat. Und es ist halt schade, dass dann überhaupt so die Pistole auf die Brust gesetzt werden muss. Entweder ihr macht die Frauen, dass das gar nicht selbstverständlich ist, nach wie vor nicht für Veranstalter. Und das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Sache, wenn man überlegt, was jetzt in den letzten Jahren für Sportarten getan wurde und dass die Frauen gleichberechtigt werden. Ja, dann sind die Polen in meinen Augen wirklich da noch weit weg.
Ja, das finde ich ein sehr gutes Schlusswort von dir. Wir sind mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob man da zukünftig eine Lösung für findet. Das Kuriose finde ich an der Sache nur, beim Sommer Grand Prix kriegt man es ja hin, dass man beide an beiden Tagen springen lässt. Wo ist da jetzt der große Unterschied im Vergleich zum Weltcup, frage ich mich. Aber ich bin halt auch kein Veranstalter. So. Das auf jeden Fall mal dazu. Wir fangen auch mit den Frauen heute an, einfach aus chronologischer Sicht, um uns das nochmal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Und den größten, ja, Aufreger, so benutze ich dieses Wort jetzt mal, des Wochenendes gab es ja schon am Donnerstagmittag, als die Qualifikation nämlich zu Ende gegangen ist. Da hat es nämlich den ersten wirklich großen Namen in dieser Saison erwischt mit einer Disqualifikation und folglich auch einer gelben Karte, nämlich Nika Preuz. Die war sage und schreibe 100 Gramm zu leicht. Dadurch war ihre Skilänge nicht mehr regelkonform. Ja, und sie musste diesen ersten Wettkampf zuschauen. Wir haben uns natürlich auch ausgetauscht, haben beide gesagt, oh, das ist jetzt so ein Name, mit dem wir nicht gerechnet hätten, dass die erste sein wird, die rausgenommen wird. Und 100 Gramm ist natürlich auch sehr, sehr bitter aus ihrer Sicht, muss man sagen.
Ja, vor allem, wenn dir das mit dem Anzug passiert, dann ist das irgendwie okay, das kann passieren. Aber ich bin wirklich fast der Meinung, dass mit den 100 Gramm, das darf einfach nach so vielen Jahren nicht mehr passieren. Und sie ist ja jetzt auch nicht ihre erste Saison. Klar wird sie immer am Limit sein, aber also klar passiert es, man hat es ja jetzt gemerkt. Und es ist ja auch gut, dass sie da wirklich konsequent durchgezogen haben. Ich glaube, Severin Freund hat es auch mal wegen 100 Gramm erwischt. Und das hätte ihn
Ja.
fast einen Gesamtweltcup gekostet. Auch gegen Slowenien. Und ich habe ja zu dir auch gesagt, oh, das könnten wirklich Punkte werden, die richtig wehtun, vielleicht am Ende der Saison, weil ich denke mal, sie hätte vielleicht auch wieder gewonnen, wie es dann am Folgetag ja eindrucksvoll gezeigt hat, beziehungsweise wären da vielleicht nur die besten drei gewesen und wäre dann schon ganz schön nah am gelben Trikot dran gewesen. Aber die 80 Punkte könnten vielleicht hinten raus richtig, richtig wehtun und auch die gelbe Karte, weil jetzt ist irgendwie, oh, jetzt darf ich mir nicht nochmal was leisten. Und gerade mit dem Anzug, ich glaube, das passiert noch schneller als das mit dem Gewicht. Und das, glaube ich, das wird sie vielleicht noch mehr ärgern, dass sie wegen so einer, na, wie soll ich denn sagen, wegen so einer Leichtigkeit oder wegen so einem, ja, Schlüsselfehler, ist ja auch nicht direkt, aber schon irgendwie wegen so einer
Unaufmerksamkeit vielleicht,
Fahrlässigkeit, die gelbe Karte, erhalten hat.
Ja, total. Ich meine, die Reaktion, die wir aus dem Lager bekommen haben, war ja auch sehr eindeutig. Auch Juri Tepisch, der Trainer, hat ja klar und deutlich gesagt, ja, war eine Unaufmerksamkeit ihrerseits. Und er findet es aber gut, dass da keine Grauzonen aufgemacht werden, denn zu leicht ist zu leicht. Und so gesehen, ja, muss sie jetzt mit diesem Makel leben. Sie hat in dem Wettkampf eben 60 Punkte verloren gegenüber Nozomi Maruyama, die in dem Wettkampf Dritte geworden ist, hinter Anna Undine Ström und Abigail Strait. Umso bemerkenswerter fand ich aber, wie Nika dann am zweiten Tag zurückgekommen ist, das Springen gewonnen hat vor Teamkollegin Nika Vodan und Erin Maria Kvandal. Also kann man sagen, so den ersten Schreck, den es ja sicherlich gegeben hat, hat sie ja dann blendend weggesteckt.
Ja, ich finde eh, seit Falun ist bei ihren Knoten aufgegangen. Das ist eigentlich wieder die alte Nika, wie aus der letzten Saison. Zum Anfang war es vielleicht auch ein bisschen nervös oder überrascht, dass auf einmal eine Maruyama auf einmal so gut springt und auch mit so viel Abstand springt. Jetzt hat sich es ja doch schon wieder ein bisschen eingependelt in ihre Richtung. Und das wären ja vielleicht sogar noch mehr Punkte gewesen, die sie auf Maruyama gut gemacht hätte, dann wäre, also das ist ja mal eine Glaskugel, vielleicht hätte sie auch nicht gewonnen, aber dann wäre ja Maruyama auch nur Vierte geworden und dann wären es ja nochmal ein bisschen mehr Punkte als nur die 60.
Ja, aber fand ich jetzt ganz spannend zu sehen, wie Maruyama agiert, nachdem ihre Minisiegesserie gerissen ist. Die Qualität der Sprünge hat vielleicht ein bisschen abgenommen, aber jetzt so, sagen wir mal, so eine Last bei ihr irgendwie zu spüren, das nehme ich nicht wahr. Also die macht weiter einfach so ihr Ding. Ist auch klar, weiterhin stärkste Japanerin ja auch.
Ja, ich denke, die ersten Springen war für sie auch sehr überraschend und da ist sie vielleicht auch noch mit einer besseren oder gewisseren Leichtigkeit gesprungen. Und ich denke, wenn du dann zwei, dreimal so gewonnen hast, denkst du dann vielleicht doch ein bisschen drüber nach. Es ist ja natürlich dann auch sehr viel, was auf so eine Athletin einprasselt, auch wenn die jetzt aus Japan kommt und die da vielleicht noch ein bisschen abgeschirmter sind als jetzt vielleicht eine Athletin aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Norwegen,
Ja.
wo dann doch sehr viel mehr Input noch passiert. Aber dann denkt man natürlich trotzdem mal drüber nach und ja, läuft dann vielleicht auch nicht mehr ganz so locker. Wie es vielleicht zum Anfang war und was wir beide ja auch schon festgestellt haben, durch die neue Anzugsregelung werden auch keine kleinen Fehler mehr so richtig verziehen. Und das ist dann eben, was dann zusammenkommt. Und ich bin mal gespannt, wie lange sie jetzt auch noch auf diesem trotzdem sehr, sehr hohen Niveau nach wie vor, sie springt ja trotzdem mit am konstantesten vom ganzen Feld, wie lange sie das hält, besonders wenn Nika weiter an das gelbe Trikot herankommt, und das wäre jetzt schon ja fast weg gewesen, das gelbe Trikot, wenn nicht dieser Fauxpas noch passiert wäre.
Ja, dann sprechen wir über die dritte Siegerin, die es in dem Laufe der Saison gab, Anodine Ströben. Sie hat mit diesem Weltcupsieg am Donnerstag, der ihr vierter war, den 200. für Norwegen in der Skisprunggeschichte geholt, ist am zweiten Tag Sechste geworden. Ja, reicht sich so ein bisschen die Hand mit Erin Maria Kvandal, was so die Pole Position im norwegischen Team angeht. Und beide ja mit komplett unterschiedlichen Ansätzen, die wir auch beobachten konnten.
Ja, für mich kam das sehr überraschend, dass sie eigentlich gerade auch in Whistler wirklich gewinnt. Also weil das ja schon eher eine kleinere Schanze ist, sage ich mal. Sind ja jetzt gerade am ersten Tag auch nicht so weit gesprungen, beziehungsweise durften wieder nicht so weit springen, weil die Jury dementsprechend nicht den Anlauf gegeben hat. Und gerade wenn dort noch Rückenwind auf dieser Schanze zukommt, ist es dann verdammt schwer, auf Weite zu kommen. Das hat man auch bei den Männern gesehen. Ja, also wie gesagt, das kam für mich sehr überraschend, dass sie da wirklich ganz, ganz oben steht. Und ja, die Norwegerin bin ich insgesamt trotzdem sehr, also ja, die sind ja auch noch, die haben ja noch eine, die Heidi Traasø, die ja da auch eigentlich immer vorne dabei ist, vielleicht nicht immer auf dem Treppchen, aber immer so da ihren vierten Platz zum Beispiel hat er am Donnerstag. Also die sind schon ja sehr stark auch mannschaftlich aufgestellt, und bei Iri Maria Quanta ist vielleicht noch so ein bisschen Einsprung läuft richtig, richtig gut, und dann kommt aber auch mal ein Sprung, der eher so ein bisschen patzt, und dann kommt halt nicht mehr raus als vielleicht wieder Platz 9, 10 sogar am Donnerstag. Aber am Freitag ist sie dann wieder schon wieder auf dem Treppchen. Und das ist irgendwie gerade, finde ich, das Spannende in der Saison, was ich schon angesprochen habe, dass doch kleine Fehler einfach nicht mehr verziehen werden, und dann geht es halt mal gleich ein paar Plätze weiter nach hinten.
Bei ihr fand ich es jetzt sehr interessant. Einerseits, sie war das allererste Mal auf der Schanze, also sie kannte sie vorher gar nicht, ähnlich wie das in Falun ja der Fall war. Und sie haben nicht einmal für sie verkürzt an diesem Wochenende. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, es liegt so ein Stück weit auch am Rückenwind. Aber das ist mir schon irgendwie ins Auge gestochen, dass das ein maßgeblicher Unterschied war im Vergleich zu den vorherigen Wettkämpfen. Aber sagen wir mal so, jetzt in dem Bereich, wo sie gelandet ist, musste man sich zumindest keine großen Sorgen um sie machen. Das ist ja vielleicht auch was Positives, für sie dann.
Ja, ich glaube, ihr, für sie ist es immer ein sehr großer Vorteil, wenn man ihre persönliche Geschichte sieht, dass die Jury doch noch sehr zögerlich ist. Bei den Frauen ist, glaube ich, für sie kein Nachteil. Ich glaube, für sie wäre es eher ein Nachteil, wenn wirklich die Jury manchmal noch ein bisschen mutiger wäre. Und gerade am zweiten Tag sind sie ja dann doch weitergesprungen, sind ja auch an die 130-Meter-Marke gekommen. Da sieht man dann, was möglich wäre. Und für sie ist es auf jeden Fall mal noch ein Vorteil, dass die Jury doch noch so vorsichtig agiert.
Dann schauen wir auf die zweite Nika, die es noch gibt. Zum Glück muss man ja sagen, aus Sicht der Sloweninnen, denn ansonsten, ist es mannschaftlich sehr, sehr dünn, was das angeht. Nika Vodan haben wir ja in Falun sehr ausführlich beobachtet, auch dann einen Wettkampf gesehen, wo es bei ihr, sagen wir mal, wo sehr viel schiefgelaufen ist, angefangen mit dem ersten Durchgang. Dann hat sie jetzt am Donnerstag in Wismar aber wieder Normalform gezeigt. Und am Freitag sogar noch eine Schippe drauflegen können, sodass sie dann auf Platz 2 gelandet ist. Interessanterweise auch der erste Podestplatz unter ihrem neuen Nachnamen.
Ja, also es kam für mich auch überraschend, muss ich sagen, dass sie dann ausgerechnet auf Platz 2 springt, hätte ich jetzt auch nicht so mitgerechnet, gerade nach dem ersten Wettkampf, wo sie schon gezeigt hat, dass sie gut springen kann, aber wo es mich auch noch nicht so überzeugt hat. Ich meine, dass sie gute Neunte geworden, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie noch mal so eine Schippe drauflegt am Freitag, und das natürlich konstant bei beiden Sprüngen. Und ich glaube, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sie doch reingefunden hat in die Saison, dass sie vielleicht zum Anfang auch viel Aufregung dabei war, vielleicht auch schon viel zu viel wollte. Gerade also in Falun ist mir das halt extrem aufgefallen,
Ja.
dass sie dann ein bisschen verkrampft ist und vielleicht schon gemerkt hat, dass es eigentlich viel weiter nach vorne gehen könnte. Und das ist ja, was ich auch immer sage. Das ist eben das Gute, wenn man Wettkämpfe für Wettkämpfe hat. Irgendwann ist man dann in der Saison drin, irgendwann legt man auch ein bisschen die Nervosität ab und irgendwann passieren die guten Sprünge im Wettkampf und irgendwann passieren dann auch die eben die guten Platzierungen. Der Fehler ist immer, dass man eben vielleicht denkt, oh, jetzt könnte man aufs Podest springen und springt eigentlich nach einer Platzierung. Aber wenn man gute Sprünge, dann passieren eben auch die guten Platzierungen. Ich glaube, das ist jetzt genau bei ihr am Freitag dann eben so aufgegangen und bin mal gespannt, wie sie sich dann in Klingenthal schlägt. Ist ja auch gleich wieder, wenn man so möchte. Heute ist ja schon
Ja.
Montag, ist ja schon wieder in 4 Tagen. Aber das ist natürlich gut, wenn man eine Form hat oder so merkt, eigentlich könnte es für mehr reichen. Dann helfen die vielen Wettkämpfe auf jeden Fall nicht wie damals in unserer Zeit, wo dann ein Monat Pause war, wo man eigentlich auch nicht nach einem Monat wieder wusste, wo man steht und eben wieder die Nervosität hatte.
Ja, total. Und wie gesagt, für die Sloweninnen sehr wertvoll, dass sie sie haben, denn ja, ansonsten hätten sie auch in der Nationenwertung echt Probleme, sind jetzt wieder an Deutschland vorbeigezogen. Das nur mit zwei Springerinnen. Da muss man wirklich auch einen Hut vorziehen, weil wenn man sich anschaut, der Rest des Teams steuert aktuell wenige bis gar keine Punkte bei. Ja, ist natürlich aus Teamsicht dann schon ein bisschen bedauerlich, dass alles mit diesen beiden steht und fällt.
Ja, aber irgendwie sind sich ja da mit den Männern einig. Also
Das stimmt,
Mixed-Team
erstaunliche
werden da auch perfekt.
Parallele,
Also das ist ja bei
ja.
den Männern Slowenen, um mal kurz vorwegzugreifen, auch echt extrem, was da gerade zwei Athleten schaffen, in der Nationenwertung ganz vorne mit dabei zu sein. Also ich habe ja die
Ja.
Slowenen auch bei dem Tippspiel intern gar nicht so weit vorgesetzt, weil ich dachte, selbst wenn sie ein oder zwei haben, auch dass die beiden jetzt natürlich so weit vorne sind. Klar, die Saison ist noch lang, aber das ist ja, was ich auch immer sage, ein Springer oder eine Springerin deckt schon viel ab und nimmt schon viel Druck raus. Und wenn sich dann noch ein zweiter Athletin oder Athlet entwickeln kann, irgendwann kommt dann vielleicht auch noch der dritte dazu. Und das war jetzt, glaube ich, auch der Vorteil für die Liga Wodan, dass eben die Liga Prioz eben schon wieder das springt, was sie kann und sie konnte darauf aufbauen.
Ja, die deutschen Springerinnen warten derweil immer noch auf ihren ersten Podestplatz. Es ist schon eine relativ lange Durststrecke, wenn man dieses Wort so benutzen möchte. Aber ich finde trotzdem, mannschaftlich ist es weiterhin ziemlich, ziemlich ordentlich, was vor allem jetzt in Wismar an zwei Athletinnen lag, nämlich allen voran Agnes Reisch, die ein sehr gutes Wochenende gesprungen ist mit Platz 11 und Platz 5. Aber auch Selina Freitag hat so ihren Aufwärtstrend von Falun bestätigen können mit Platz 6 und Platz 9. Da wird Heinz Kutin auch sehr froh sein, dass es zumindest bei den beiden aktuell eine aufsteigende Formkurve gibt.
Ja, ich glaube, für Selina war es jetzt wichtig. Also ich glaube, auch nach Falun waren wir uns beide sicher oder einig, dass sie noch nicht fürs Podest so weit ist. Aber
Ja.
wichtig war ja erstmal, dass Falun auch nicht eine Eintagsfliege war, sondern sie das an zwei Wettbewerben bestätigen konnte, dass sie, sage ich mal, wieder auf jeden Fall in den Top 10 dabei ist. Und da sind bestimmt noch genug kleinere Fehler drin, die sie abstellen kann. Und dann geht es auch mal schnell vielleicht wenigstens Richtung Podest. Und bei der Agnes Reisch hat ja wirklich am Freitag, ich muss immer Tage überlegen, am Freitag wirklich nicht viel gefehlt. Das waren ja gerade mal 2 Pünktchen, die da gefehlt haben. Und ich denke mal, wenn sie da noch ein bisschen schafft, besser zu landen, also das hat sie ja in Falun sehr gut gezeigt und da noch ein paar Stellschrauben vielleicht hat, diese abstellen kann, Absprung, das passiert dann, dass sie auch mal Dritte wird. Also für ganz, ganz vorne so ein, zwei, ich glaube, es ist verdammt schwierig, überhaupt jetzt Platz einzubelegen unter normalen Umständen, wenn nicht welche disqualifiziert werden, dass einfach die Nika Preots und auch nach wie vor die Maruyama, aber auch eine Irin Maria Quanta, auch Nika Wodan will ich vielleicht noch ein bisschen ausklammern, einfach noch die Schippe besser und die dann zu knacken, das wird schon nochmal eine Hausnummer. Aber Platz 3 auf jeden Fall möglich. Also auch, ich denke auch für Selina Freitag in Reichweite.
Ja, da würde natürlich auch Katharina Schmid ganz gerne wieder hin. Für sie war es jetzt in dem Fall auch eine schwierige Situation, weil sie hatte eine Erkältung mit nach Falun geschleppt, war dann nicht ganz leistungsfähig, konnte jetzt danach nur regenerieren, während die anderen zumindest Krafttraining gemacht haben in der Zwischenzeit und ja, ist dann in beiden Wettkämpfen auch so ein bisschen unter ihren Erwartungen geblieben, sicherlich mit Platz 12 und Platz 19. Da wird jetzt, glaube ich, Klingenthal erst wieder so richtig zeigen, wenn sie wieder hundertprozentig fit ist, wie gut die Form eigentlich wirklich ist, weil wir haben es nach Lillehammer ja auch festgehalten, das ist ihre Lieblingsschanze, da durfte man schon mit rechnen, dass sie vorne mit dabei ist. Und jetzt warten wir auf den wirklichen Beweis, in welches Regalfach sie einsortiert gehört, wie Tobi das bezeichnen würde.
Ja, das sind wir auch bei dem Punkt, was ich bei Eurosport gesagt habe. Für mich geht ja die Saison immer erst so richtig im Januar los. Also ich glaube, im Januar kann man auch mal eher voraussagen, wer wird heute ganz weit oben mitstehen oder so und die Top Ten gehen. Jetzt ist das wirklich noch so ein bisschen sehr wechselhaft. Also tue ich da auch echt schwierig oder schwer, manchmal eine Prognose abzugeben, selbst nach dem ersten Wettkampfstag, egal ob bei den Frauen oder bei den Männern, wer wird denn morgen auf dem Treppchen landen? Und das war in den letzten Saisonen oft einfacher. Ja, ich hoffe nur, dass es jetzt bei Katar wirklich nur an der Erkältung lag und nicht, dass es schon wieder dieser Schritt zurück ist, den sie vielleicht letzte Saison hatte. Hoffe ich sehr, dass es jetzt wirklich nur an der Erkältung lag. Vielleicht war es auch nicht ganz so ihre Chance. Das könnte ich mir auch vorstellen bei Katar. Da bin ich jetzt wirklich auch sehr gespannt auf Klingenthal. Dass sie jetzt auch nicht zu
Dann
viel möchte, beziehungsweise vielleicht, sie
ja.
war jetzt auch Sechste, Fünfte oft und dass sie vielleicht jetzt auch schon wieder zu viel wollte, dass sie unbedingt aufs Treppchen wollte. Das ist ja dann oft. Eben auch was im Kopf mitspielt und einfach mal nicht zufrieden ist mit dem, was man erstmal hat.
Ja. Ich glaube, die Österreicherinnen, so wie sie denn jetzt da waren in Wiesbaden, sie waren ja jetzt leider nur noch zu dritt. Nachdem Chiara Kreuzer ja wieder aus dem Team rausgegangen ist, schätzungsweise sehr zufrieden. Lisa Eder nach wie vor verlässliche Bank als fünfte und als siebte. Und Julia Mühlbacher ist auch die beste Station bislang gesprungen mit Platz 13 und Platz 11. Und wir haben vom Nils noch die Frage bekommen: Wisst ihr, was mit eurem Podcast-Gast Megan Watzak los ist, nachdem Chiara Kreuzer, Formschwäche und Lisa Hirner wegen der NOKO nicht nominiert wurden? Blieb der Startplatz beim ÖSV ja für Wiesbaden ungenutzt. Seit März sind laut ihrem FIS-Profil keine internationalen Wettkämpfe mehr erfasst. Ich habe vorhin kurz mit ihr Kontakt gehabt. Sie hat im Sommer keine Wettkämpfe bestritten, weil sie halt auch einen ziemlich vollen Zeitplan hatte mit Schule und allem drum und dran. Wird jetzt aber am Wochenende in Nordhorn wieder einsteigen beim Interkontinentalcup. Also das ist dann ihr Winterdebüt. Aber ansonsten, ja, muss man sagen, auch Österreich hätte logischerweise wie alle Nationen sechs Startplätze. Jetzt sind sie nur noch zu dritt. Das tut schon auch ein bisschen weh, das mit anzusehen, dass da ja, so viel weggebrochen ist, aber das ist ja etwas, an das wir uns gewöhnen müssen, zumindest mal für diese Saison.
Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt Trainer wäre von den Österreicherinnen, da wäre ich schon glücklich, wie die Saison überhaupt gestartet ist und dass es
Ja,
überhaupt so
ja.
läuft. Also das muss man ja auch mal sagen, mit den großen Namen, die da weggefallen sind, dass jetzt ausgerechnet Lisa Eder wirklich so einen guten Start hatte und selbst was du auch sagst, wie Julia Mühlbacher, also was will man mehr
Ordentlich,
erwarten? Hätten die
ja.
jetzt noch die Eva Pinkelnick und vielleicht noch eine Jacqueline Seifertsberger, die da eben wie vielleicht die Deutschen um Platz 5, 4 mitspringen, dann ist das ein Top-Mannschaftsergebnis. Die haben die aber leider nicht mehr, deswegen ist das eigentlich schon mehr als was sie eigentlich gerade zeigen können, bringen können. Und sie haben ja auch schon den Podestplatz im Gegensatz zu anderen Nationen.
Ja, absolut. Das ist das große Plus gegenüber Deutschland.
Und mehr können sie sich jetzt nicht schnitzen. Man kann hoffen, dass während der Saison vielleicht noch irgendwo wirklich eine Nachwuchsathletin der Knoten aufgeht, im COC und dann auch natürlich im Weltcup dann mit dabei ist und, sag ich mal, Top 15 springt. Ich glaube, da kann man auch nicht mehr erwarten. Klar, es gibt immer diese Überfliegerinnen oder Überflieger auf einmal, die wo noch keiner mit gerechnet hatten, auf einmal sind sie da und springen eine Top-Saison. Das kann natürlich auch noch kommen. Habe ich jetzt aber auch keine Namen, bin ich ehrlich. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt nicht ganz ausschließen. Und dann kann man nur hoffen, gerade für die Lisa Eder, dass die einfach, sag ich mal, ihr Zeug macht und sich da auch nicht unter Druck weitersetzen lässt und sich nicht
Ja.
da irgendwie verpflichtet fühlt, jetzt jedes Wochenende einen Podestplatz für die Österreicherin mit nach Hause zu nehmen.
Das finde ich, hast du sehr gut zusammengefasst. Dann nutze ich die Frage von Anja, um galant so langsam den Übergang zu den Männern zu bekommen. Sie hat gefragt, warum ist die Jury so zögerlich bei der Punktevergabe oder findet ihr die Werte okay? Also, ich kann ja mal vorher weggreifen, Uli, HP und ich haben uns am Freitag schon ja ein bisschen in Rage geredet, würde ich fast schon sagen, als es da um die Notenvergabe ging, gerade für die beiden Nikas. Wir haben zwar gesagt, ja, also die Verhältnismäßigkeit der Punkteabstand zwischen Preots und Wodan, der stimmt schon, aber sie werden beide zu niedrig bewertet. Und so wie wir uns austauschen und wie wir uns erkennen, dürften wir mit der Meinung nicht alleine gewesen sein.
Insgesamt, wenn ich das ganze Wochenende oder sagen wir mal dieses ganze Weltcup-Tage zusammenzähle, war ich dann doch sehr überrascht über die Notenvergabe. Also egal bei den Frauen, aber auch bei den Männern. Also wo ich echt dachte, das ist jetzt eine 17. Also dann weiß ich auch
Ja.
nicht, was die NOT20, ob die sich dann noch vergolden sollen unten während der Landung. Also das Verhältnis stimmt dann auch oft gar nicht. Also das jetzt, einer hat einen Wackler drin, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht die 16,5, aber der nächste kriegt dann nur einen Punkt mehr und hat aber aus meiner Sicht einen guten Flug, eine Top-Telemark und beide sollen wir eigentlich nicht reinzählen, aber die sind dementsprechend auch noch weit gesprungen und kriegen eine 17,5. Also es war gerade den einen Wettkampf, kommen wir nachher noch drauf. Also das kostet ja auch gleich mal gerade. Bei den Männern ist es ja doch noch mal ein Tick enger, muss ich ja auch mal sagen.
Ja.
Da ist ja jeder halbe Punkt, da kannst du Platz 3 oder Platz 10 auf einmal haben. Und das Verhältnis stimmt einfach nicht. Aber kann ich auch sagen, Kollege von Eurosport Werner Schuster hat das letztes Jahr schon sehr oft bemängelt und sagt das wirklich fast jeden zweiten Wettbewerb. Er muss mal zur Jury gehen. Und das war letztens auch wieder, also er kann das auch nicht verstehen. Er hat auch gesagt, er weiß gar nicht, wie die Punkte vergeben werden, so ungefähr.
Ja.
Jetzt nicht wortwörtlich, aber so, er regt sich da auch wirklich regelmäßig auf und versteht die Welt auch oft nicht. Und das war ja auch letztes Jahr schon ganz extrem, wo du sagst, was sollen die noch für eine 20 machen, selbst eine 19? Also,
Ja.
das ist eine Top-Weite, Top-Telemark. Wir haben sie auch gesehen und da sind wir ja auch schon vom Glauben abgefallen, dass die da teilweise nur eine 17 rausgeben, aber genauso geben sie eine 17 raus, wo ich wirklich sage, okay, das war vielleicht nur eine 17. Also, diese Unterschiede sind nicht gegeben.
Ja, total. Und wo du jetzt gerade den Wettkampf angesprochen hast, wo es sicherlich einen Unterschied gemacht haben dürfte, sprechen wir auch gleich über den, denn da haben wir vor allem den Sonntag im Blick, wo Domen Preotz um nur 0,9 Punkte vor Ryuyo Kobayashi das Springen gewonnen hat und Philipp Raimund auf der 3. Da waren wir uns beide einig, also wenn Kobayashi im zweiten Sprung gerade fair benotet wird, dann gewinnt er das Springen und nicht Domen Preotz.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, so war es ja auch mit dem Daniel Schofenig. Warte mal, jetzt muss ich überlegen, am Samstag, wo er noch sehr weit vorne war,
Ja.
da hat er ja auch nicht die Welt verstanden. Also er war ja ganz überrascht, dass er da nach seiner Wertung nicht auf Platz 1 war. Dann habe ich auch mal geguckt, er hat da auch nur eine 17, 17,5 bekommen. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, dass der Telemark schlecht war. Kriegt er da nur einen halben Punkt überall mehr als seine 18, die er verdient vielleicht. Da musste man hochrechnen, dann ist er nämlich auch Vierter oder Dritter. Und das meine ich ja. Da werden so viele Unterschiede gemacht. Das ist, ja. Und ich glaube, beim Ryo Kobayashi war es genauso. Er konnte es auch nicht ganz glauben, dass er dann nur
Ja.
Zweiter wird. Also ich glaube, er hatte schon fest den Sieg so eingerechnet, so vom Ganzen, wie er sich gegeben hat. Und ich ehrlich
Ja.
gesagt auch.
Ja, das erste Anzeichen, dass es wirklich in eine schräge Richtung gehen könnte in der Saison, war in Falun beim, ich weiß nicht, ob es der Schanzenrekord von Philipp Raimund war oder ein anderer Sprung, wo er ja auch laut über die Kamera gefragt hatte: 17? What? Und auch er ist an diesem Wochenende sicherlich nicht so benotet worden, wie er es vielleicht hätte sollen. Wo man da sagen kann: Okay, immerhin hätte es nicht viel an seinen Ergebnissen geändert, weil am Samstag war er doch relativ deutlich hinter Domen Preotz und auch deutlich vor Kobayashi. Und mit besseren Noten wäre er am Sonntag auch Dritter geblieben. Aber das muss ja nicht die Regel sein, so wie wir es jetzt gesehen haben. Die Abstände sind teilweise so gering, dass das eben einen Unterschied machen kann. Und da würde man sich dann schon wünschen, dass die Noten auch zu dem passen, was man als TV-Zuschauer am Bild sieht und wo man sich denkt, ja, das muss doch jetzt eine gute Note geben.
Ja, und das Problem ist, glaube ich, man hat dann schon den Stempel weg. Also wie Philipp Raimund, da habe ich schon das Gefühl, der kriegt einfach nicht besser. Das sieht schon manchmal ein bisschen wild aus, wie er landet. Aber in der Zeitlupe siehst du schon, dass es der Telemark ist, auch ordentlich. Aber
Ja.
so im Schnellen sieht es schon manchmal ein bisschen wild aus, wie wenn die Ski manchmal so ein bisschen aufeinandertreffen. Aber er springt ja auch dementsprechend, auch wenn es nicht mit reinfließen soll, aber ich sage auch mal, dann können die Springer nicht mehr weit springen. Also wo. Auch wie in dem Domen Preotz, der 136 Meter springt in Uslar, das ist natürlich auch schon extrem weit, auch wenn du mir vorhin gesagt hast, der Schanzenrekord ist nochmal 8 Meter weiter, konnte ich gar nicht glauben. Aber und da hat sich auch der Jan Höhr letztes Jahr ja echt viele Punkte verschenkt, wenn er aus einer hohen Höhe kommt, aber eigentlich der weiteste springt im Wettbewerb. Und das finde ich, das sollte eigentlich trotzdem in meinen Augen immer noch an erster Stelle sein. Die am weitesten springen, sollen wenigstens auch mit dann vorne sein und nicht, weil sie dann eher den Telemark nicht so setzen konnten in weit, wo ich sage, das ist schon überhaupt schwer, dahin zu springen und den Sprung so durchzuziehen.
Ja. Ja, da sind wir wie so oft bei dem Thema, dass die Kampfrichter möglicherweise auch nicht die Arbeitsbedingungen haben, um die Noten entsprechend vergeben zu können. Also wir als TV-Zuschauer haben sicherlich einen besseren Einblick auf die Landung und können präzisere Noten vergeben. Dann muss man sich halt von FIS-Seite aus Gedanken machen, ob das so noch so zeitgemäß ist, wie die arbeiten, gerade auch wenn es jetzt um so viel geht. Und wenn man jetzt wie seit letzter Saison ja die Maßgabe hat, hey, wir gehen da konsequenter vor, also wir wollen schlechtere Landungen härter bestrafen, Aber dann sollte man sich ja auch wirklich sicher sein, dass es sich da um eine schlechtere Landung gehandelt hat. So.
Genau, und das meinte auch der Werner Schuster, die bestrafen schon schlechtere Landungen, aber die belohnen nicht bessere Landungen. Also das ist
Ja.
irgendwie die Krux. Und wenn man mal an also gerade an größeren Anlagen war, wenn man sieht, wo eigentlich der Kampfrichterturm ist, der ist eigentlich im obersten Flugdrittel, wo man eigentlich eh nichts bewertet.
Ja.
Und man guckt immer eigentlich von oben nach unten drauf. Und selbst wenn man mal an kleineren Schanzen war, ich spreche von wirklich ganz kleinen Schanzen, selbst da ist es dann schon schwer zu beurteilen, wenn man von oben nach unten drauf guckt. Eigentlich müssten die von der Seite drauf gucken, wie wir als Fernseher. Zuschauer. Vielleicht kann man
Ja.
der Jury nicht mal unbedingt das immer vorwerfen, wenn sie das so sehen. Und dann, was ich ja auch schon oft gesagt habe, wo ist der Kampfrichterturm und welches Bein geht von der Athletin oder dem Athlet nach vorne? Also, wo ist das Telemarkbein? Das muss man ja auch mal sagen. Und dann sieht das immer schlechter aus, wenn das Bein auf der anderen Seite ist oder einer tiefer landet oder kleiner, größer ist, wie auch immer. Und das ist eigentlich, müsste in meinen Augen der Kampfrichterturm viel weiter unten sein oder da müssten dann drei Jurymitglieder genau dort sitzen, wo die auch landen.
Und dann hat
Oder
vielleicht
eben machen
einer
es
noch
nur nach
ein.
Fernsehbilder.
Ja,
Wäre ja auch
oder.
kein Problem. Warum
Ja.
muss ich denn das jetzt heutzutage unbedingt nur, was ich sehe? Ich meine, wir bewerten es ja im Endeffekt auch den Sprung an das, was ich im Fernseher sehe.
Ja, genau, ja, absolut. Und wenn dann vielleicht einer noch einen weißen Anzug anhat und vielleicht eine nicht so gute Landung irgendwie kaschieren kann dadurch. Ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Lass uns über den Mann sprechen, der nicht nur beide Springen gewonnen hat, sondern jetzt auch noch im gelben Trikot unterwegs ist. Ich habe mir also die Arbeitshypothese aufgeschrieben oder die Frage: Hat Domen Preotz jetzt die Transformation zum Skispringer geschafft?
Also, ich habe es ja geschrieben per WhatsApp. Also, dass mir mal einer sagt, Dom Breus gewinnt auf dieser Schanze im
Klar.
Weltcupspringen im Winter. Also, der sagt, auf dieser, also vielleicht ja, aber nicht auf dieser Schanze. Und er hat es ja jetzt wirklich schon auf vielen Schanzen bestätigt. Das ist ja jetzt keine Eintagsfliege von ihm. Und wenn du zweimal auf einer Anlage gewinnst mit der Konkurrenz im Nacken, dann machst du schon verdammt viel richtig. Und eher für ihn ja eine sehr kleine Schanze. Vielleicht kam ihm wirklich auch die Anzugregelung, was er vielleicht selber nicht erwartet hat, dann eher zugute, was ich auch nicht gedacht hatte, weil er doch, glaube ich, ein sehr, ja, der sehr kräftig wegspringen kann. Fliegen konnte er auch schon immer, aber hat er vielleicht auch im Training was umgestellt, vielleicht auch ein besseres Gefühl bekommen. Und ich denke auch, was ihn auf jeden Fall Auftrieb gegeben hat, dann der letzte Saisonabschnitt. Klar, der Weltmeistertitel ist leider ein bisschen untergegangen durch den Skandal. Aber ich glaube, vielleicht war das auch schon dieser Dosenöffner für ihn, dass er dann so viel
Ja.
Selbstbewusst auch aus dem Schatten von seinem Bruder natürlich getreten ist, muss man auch sagen. Und vielleicht auch aus dem Schatten seiner Schwester ein bisschen. Das ist ja in dieser Familie nicht so leicht. Aber dass er jetzt im gelben Trikot ist, also da hätte ich andere im gelben Trikot erwartet.
Ja, und das, ich finde das auch so spannend. Er ist ja jetzt auch kein kleiner Springer und wir haben uns ja auch oft genug darüber unterhalten. Ah, diese Anzugsregeländerung fällt schon auf, dass die großen Springer hauptsächlich eher Probleme haben. Er ist, glaube ich, auch knapp über 1,80 und sein Bruder Peter, ja zumindest, war ja auch kein kleiner Skispringer. Also deswegen in der Hinsicht die Ausnahme von der Regel aktuell, weil wenn wir uns den Rest angucken, die da so vorne mitspringen, jetzt vielleicht bis auf Philipp Raimund, sind es ja doch eher kleinere Athleten.
Ja, also wie gesagt, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, wirklich, dass der Domen das von letzter Saison mitbringt. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber anscheinend hat er da genug Selbstbewusstsein bekommen und hat sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Und vielleicht kam es ihm dann doch mehr zugute, als er jetzt selber gedacht hätte, vielleicht auch, wenn man ihn mal fragen würde.
Ja.
Aber auch Antti Lanišek überrascht mich, dass er wirklich so weit vorne mitspringt, muss ich sagen. Und so früh, das ist ja auch eher die Slowenen eher so gewesen, wenn die Saison vorbei war für viele, sind die auf einmal aufgeblüht. Und haben ja da manchmal nochmal die ganzen Teamwertungen und Einzelwertungen durcheinander gebracht.
Ja.
Ja, wo die anderen langsam so in den Winterschlaf oder Sommerschlaf eingegangen sind. Also die sind jetzt wirklich zumindest die beiden von Anfang an dabei.
Ja, es ist schön, dass du genau das ansprichst, weil die Ida uns auch eine Nachricht geschrieben hat und genau das meinte eben. Sie hat noch einen kleinen Hot-Take mitgebracht und geschrieben: Ich wage jetzt schon mal die Prognose, dass es vielleicht diese Saison mit dem Vierschanzenturniersieg für Lanišek klappen könnte.
Schwierig, das Weihnachten ist wirklich immer so ein richtiger Break. Also gerade die immer als Favoriten dann gehandelt worden sind, weil sie eben in Engelberg gerade noch gewonnen hatten und so, die sind es meistens alle nicht geworden. Deswegen da würde ich mich mal noch nicht. Ich glaube, es wird wieder einer so. Also Ryo Kobayashi könnte ich mir schon vorstellen, weil er es auch schon öfters gewonnen hat und weil er echt schon eine bestechende Form hat, aber auch noch nicht so hundertprozentig, wie er sich vielleicht wünschen würde. Also einer eher so, der noch so ein bisschen im Hintergrund, den man schon ein bisschen auf dem Zettel hat, aber nicht als Favorit. Und das war wirklich schon immer die vorne davor so gewonnen haben, die sind es dann meist nicht geworden.
Deswegen ja jetzt taktisch sehr clever von ihm, dass er das gelbe Trikot an seinen Teamkollegen abgegeben hat. Dann hat der jetzt erstmal den Druck.
Ja, das habe ich dir auch schon geschrieben. Wir schreiben uns ja doch regelmäßig, oder habe ich ja auch schon gesagt. Also das gelbe Trikot, wie oft das in der Saison schon gewechselt hat. Ich glaube,
Das ist
das waren in den
verrückt,
letzten
ja.
5 Jahren
Ja.
nicht einmal so viele Träger hatte das gelbe Trikot in den letzten 5 Saisonen zusammen nicht. Weil oft war, ich glaube, eine Saison war der Stefan Kraft, der hat es wirklich vom ersten Spring bis zum letzten nicht mehr hergegeben, weil der hatte eine gute Sammlung an gelben Trikots. Und meistens war es ja dann so, nach 2 Weltcup-Wochenenden war es dann eben auch oft derjenige, der dann das gelbe Trikot hatte, der hat es dann auch angelassen.
Ja.
Das finde ich schon sehr auffällig und auch spannend, natürlich interessant, weil hier jede Woche eigentlich einmal jeder das gelbe Trikot tragen darf und das dann schon wieder fast was Besonderes ist in dieser Saison.
Absolut. Weil du Stefan Kraft gerade angesprochen hast, würde ich sagen, wir schauen auch auf das, was bei Team Österreich los war oder vielleicht auch nicht. Erstaunlich auf jeden Fall, seitdem Stefan Kraft aus dem Weltcup raus ist, läuft es nicht so richtig.
Papa ist
Wir
weg.
hatten. Bitte?
Der Papa ist weg, sage
Der
ich.
Papa ist ja
Im
der
wahrsten Sinne des
Teampapa
Wortes,
ist.
als Dienstältester und auch jetzt selber Papa.
Ja. Und dann drehen die Kinder frei, offensichtlich. Ja, es läuft nicht ganz so rund. Das beste Ergebnis jetzt an dem Wochenende war der 6. Platz von Daniel Schofenig. Er war der einzige Österreicher an dem Wochenende in den Top 10. Das ist ja wirklich erstaunlich. Habe ich
Embacher
jetzt einen
Stefan hat es noch
übersehen?
geschafft. Ja, der Stefan Embacher war noch Achter. Also
Ah ja, stimmt, hast recht. Ja.
der Samstag war noch nicht so schlecht. Und da sage ich mal, Daniel Schofenig, also ich müsste vielleicht auch nochmal Wiederholung gucken, aber ja, ganz blind bin ich ja auch nicht. Also eine 17,5 war der Telemark nicht. Und ich glaube, da haben sie auch die Weite reingezählt. Und ich glaube, der hatte auch schwierige Bedingungen im zweiten Durchgang. Also es war eh ein richtig guter Sprung. Also da wäre eigentlich auf dem Treppchen gewesen. Und vielleicht hatten das auch so ein bisschen zu viel Energie gekostet, dass er sich vielleicht, ich kenne ja zu wenig charakterlich, dann doch vielleicht ein bisschen zu sehr aufgeregt hatte und dass ihn das ganz schön angefressen hat am Samstag. Weil das war eigentlich Modestplatz, in meinen Augen.
Ja, ich fand es ganz bemerkenswert, was Cheftrainer Andy Witthölzl dann nach dem Sonntag gesagt hat. Der, ja, gibt halt so Tage im Skispringen. Also einerseits, wo es bei ihnen selber nicht läuft, wo es dann auch eng wird und die anderen eben vorbeiziehen können. Aber sie haben sich den Schuh alle selber angezogen und auch gesagt, wir sind einfach schlichtweg nicht sauber genug gesprungen und dann verdient am Ende dort gelandet, wo wir gelandet sind. Was ja dann wiederum auf die Thematik einzahlt. Jetzt mit den neuen Anzügen, du musst halt wirklich sehr, sehr feine Klinge springen. Du darfst keine Ecken in den Sprung einbauen. Ansonsten landest du bei dieser Konkurrenz eben im Mittelfeld. Und das ist genau jetzt eben passiert am Sonntag.
Ja, du kannst nicht mehr so viel kaschieren und dann ist natürlich auch, was macht der Kopf auf einmal, ne, wenn es nicht mehr so läuft. Und die Österreicher waren ja sehr, sehr verwöhnt und so haben sie auch den Saisonstart hingelegt, wo wir auch schon wieder gesagt haben, pff, wer soll an den Österreichern vorbeiziehen, weil einer ist immer vorne. Und Ruka habe ich so ein bisschen verdrängt, weil das so ein Windspring war. Und da habe ich auch gesagt, boah, so, ich kann mich nicht erinnern, weil ich mal so gucken musste, wann der Österreicher mal in der Ergebnisliste auftauchen. Und dann auch, also wirklich alle so, also alle durchweg nicht mehr so überzeugend gerade, aber das ganze Team, also
Ja.
weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe ja so Spaß gesagt, der Papa ist weg, der zusammenhält. Vielleicht war es jetzt auch, also Rukas klammere ich auch mal ein bisschen aus, war ein schwieriges Wochenende bei den Männern und vielleicht war es jetzt auch wirklich mal nicht so ihre Chance. Ich bin mal gespannt, wie sie sich jetzt da wieder in Form bringen und der Quali waren sie auch noch gut. Also da habe ich sie ja sogar noch ganz weit vorne getippt nach der Quali. Also es ist ja nun nicht so, dass sie es nicht können. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob sie
Ja.
da sich jetzt zu viel vornehmen oder dass die anderen einfach nochmal die Schippe draufpacken gerade.
Ich glaube, zumindest der Einzige, der wahrscheinlich rundum zufrieden nach Hause fahren dürfte, ist Jonas Schuster, der
Seine Chance
einem
genutzt
Luca
hat.
ja wirklich leid tun konnte. Da bekommt er mal die Chance und dann erwischt er da Sonnenwochenende. Jetzt durfte er nochmal ran mit Platz 22 und 20 seine Sache sehr ordentlich gemacht am zweiten Tag oder an beiden Tagen ja auch Teamkollegen hinter sich gelassen. Am ersten war es Manuel Fettner, der ja auch sowieso, glaube ich, nie den saubersten Sprung hatte und jetzt doppelt bestraft wird in der Hinsicht. Und am zweiten Tag ist sogar Jan Hörl hinter ihm gelandet, wo ich mir so langsam meine Gedanken drüber machen muss, ob ich denn da den richtigen auf Platz 1 im Gesamtweltcup getippt habe.
Habe ich auch schon mal an dich gedacht.
Ja, wir kennen uns zu gut, Uli, das ist so.
Aber ich habe ihn ja auch sehr weit vorne gesetzt. Jetzt nicht auf Platz 1. Ich meine, wie gesagt, die Saison ist auch noch lang und der Jan Hörl ist auch jemand, der, glaube ich, auch noch mal kommen kann mit seiner Stärke, mit seinem Skisprung. Und so richtig aufmerksam bin ich auf den Jan Hörl auch erst letztes Jahr bei der Vierschanztournee geworden. Und Das ist eben der Anfang, alles sortiert sich, jeder ist vielleicht auch noch ein bisschen nervös oder denkt schon wieder zu viel nach, wo könnte ich jetzt landen nach so einem Wochenende? Ja, das wird sich schon noch alles einpegeln, aber so insgesamt bin ich schon, also finde ich schon spannend, was jetzt die Österreicher machen, weil in der Situation waren sie ja schon verdammt lange nicht mehr. Und dass natürlich auch jetzt wieder vielleicht doch die Tür für andere offen ist, die von unten halt vom COC her da rein möchten, die Mannschaft. Und dann wird es, glaube ich, wieder für den Manuel Pettner. Der musste ja auch schon letztes Jahr zwischendurch mal raus. Das wird dann wieder eine enge Sache, weil er auch nun mal der Älteste ist. Und ich glaube, man muss irgendwann auf die Jüngeren leider setzen.
Ja, oder Maxi Ortner, der letzte Saison so ein bisschen wie Phönix aus der Asche stieg, hat jetzt an beiden Tagen keine Punkte geholt. Da schrillen vielleicht auch schon ein bisschen die Alarmglocken, wenn man auch gerade weiß, was Niklas Bachlinger für einen starken Sommer hinter sich hat. Also wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis da die Rotationsmaschine so ein bisschen angeworfen
Ja,
wird.
ich denke, spätestens eben nach dem ersten Saisonabschnitt, also spätestens zur Tournee, werden wir
Ja.
da nochmal andere Gesichter sehen. Und vielleicht machen wir auch nochmal so ein, also man guckt auch jetzt, wie die COCs natürlich ausfallen. Da könnte
Ja.
ich mir schon vorstellen, dass sie da dann mehr wissen und wenn sie nicht sogar nochmal ein internen Wettbewerb starten, wo sie sagen, zwei Plätze werden jetzt noch vergeben an die Besten.
Ja, und wenn man einem anderen Österreicher zugehört hat, könnte man auch so die Vermutung und die Spekulation anstellen, dass es auch im deutschen Team jetzt Zeit wird für neue Gesichter, denn es war von Stefan Horngacher zu hören, dass doch drüber nachgedacht wird, jetzt mal die beiden großen Sorgenkinder vielleicht rauszunehmen, jetzt für Klingenthal, nämlich Karl Geiger und Andreas Wellinger. Geiger an beiden Tagen nicht mal die Quali überstanden und Wellinger 39. und 47. Da können wir jetzt mal Bundestrainerin, Bundestrainer spielen. Was würden wir denn jetzt an Horngachers Stelle machen, Uli?
Ja, sehr schwierig. Ich glaube, man muss sie aber, also wenn man sie jetzt nicht rausnimmt, wann denn dann? Wann ist dann die Zeit, um so zwei Namen rauszunehmen und ihnen auch wirklich nochmal die Chance zu geben, also erstarkt wiederzukommen? Also das haben sie ja letztes Jahr, ich glaube, Pius haben sie letztes Jahr auch mal rausgenommen in Japan. Irgendjemand haben sie letztes Jahr dann auch mal rausgenommen. Und das da, genau, der war ja so gut zum Anfang, dann ging ja gar nichts mehr, dann haben sie ihn rausgenommen und hat er sich halbwegs wieder gefangen. Und ich glaube, also mein Karl Geiger, tut mir leid, da geht ja gerade, also gefühlt gar nichts. Der Wellinger hat es ja wenigstens schon mal teilweise gezeigt, dass er springen kann, aber natürlich auch nicht das, was er erwartet, gerade nicht nach, du hast mir vorgelesen, der letzte Saison oder vor 2 Jahren ist er erst den Schanzenrekord gesprungen auf der Schanze. Und da ist jetzt, also ich weiß auch nicht, wo jetzt da die Stellschrauben sind. Ich glaube, die tun sich verdammt schwer mit der ganzen Materialumstellung.
Fan of Ski Jumping hat im polnischen Fernsehen aufgeschnackt, dass Karl Geiger gesagt hatte, dass er im Kontinentalcup springen möchte. Was hieltest du von der Lösung? Also entweder quasi in die zweite Liga gehen oder ganz raus in Ruhe trainieren. Was wäre da jetzt der richtige Ansatz?
Ich glaube, das muss er wissen. Also vielleicht errechnet sie ja sich auch im COC aus, ein bisschen mehr Fahrt. Vielleicht funktioniert der Sprung schon. Ich bin ja nicht beim Training dabei. Vielleicht ist es ja wirklich so, wenn er ein bisschen mehr Fahrt hat. Und dann kann man sich natürlich, so ein Wettbewerb ist natürlich auch wieder ja, das beste Training, sich Mut erspringen, wenn man da vielleicht auch ganz vorne landet. Das kann aber natürlich auch ganz schön nach hinten losgehen, weil wenn man merkt, dass man vielleicht seit dem COC nicht mit vorne dabei ist und vielleicht sogar im zweiten Durchgang bangen muss, was ich mir vorstellen könnte, weil die Jungs im COC, das ist auch so eine starke Wettkampfklasse geworden, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Das ist manchmal dann sogar leichter, mal im Weltcup vorne mit reinzuspringen, so ungefähr. Das kann auch nach hinten losgehen. Also vielleicht wäre es doch gut, ihn erstmal rauszunehmen, mal irgendwo in Ruhe zu trainieren, wo jetzt Schanzen fertig sind. Ich meine, jetzt kommt auch das Wetter wieder dazu, wo eher überall es mild wird. Das wird ja jetzt auch wieder nicht leichter, wirklich gute Trainingsschanzen zu finden.
Ja, Seefeld habe ich gesehen, ist präpariert. Vielleicht wäre das eine Option. Wird ja ganz gerne
Ja, kleine
genutzt.
Schanze ist immer ganz gut, aber muss ja trotzdem auch mal auf eine 120er dann gehen. Und die anderen
Ja.
Schanzen werden sich dann langsam auf Verschanzen. Also das ist immer so, gerade wenn das Wetter nicht stabil ist, war schon dann, wo ich dann so am Ende meiner Karriere war, wurde es immer schwieriger, auch gute vorbereitete Trainingsschanzen zu finden. Aber dann ist ja auch alles dort. Also dann hast du ja auch nicht wirklich Ruhe zu springen und kommst nicht so zu den Sprüngen, die du machen möchtest. Ramsau
Ja.
fahren ja nach wie vor viele noch. Also es ist schon immer eine schwierige Situation, wenn du aus dem Weltcup-Team dann einmal bist, vor allem wieder reinzukommen. Und dann lass es mal noch so sein, dass sich wirklich noch zwei Deutsche aufdrängen. Dann ist
Ja.
ja die Tür erst recht zu. Dann kannst du nur für Schanzentournee hoffen, wo mehrere Deutsche starten. Und dann musst du schon die Chance fast nutzen. Und dann weißt ja selber, es ist dann ruckzuck. In
Ist
Japan holst du
jetzt
ja auch kein Selbstvertrauen oder irgendwo anders.
nee.
Also.
Ist jetzt auch kn es ist eine knifflige Entscheidung für alle Beteiligten. Also für die Springer, sollen sie jetzt wirklich in den COC gehen, der in Ruka startet? Da kannst du natürlich auch wieder so ein Wochenende erwischen wie letztes. Also ist vielleicht auch nicht pralle.
Du kommst ja auf keine Sprünge, ne? Was du jetzt brauchst. Du kannst ja auch nichts
Ja.
testen, du kommst auf keine Sprünge, du machst ja auch vielleicht maximal deine 6 Sprünge an dem Wochenende und bist aber 4 Tage dort, wo du vielleicht
Ja.
woanders, sage ich mal, mindestens auf 18 Sprünge kommst in einer hohen Qualität.
Ja, und für die Trainer ist es natürlich auch schwierig, weil jetzt das Wettrennen um die Quotenplätze wieder losgeht und da solltest du ja eigentlich formstarke Springer schicken, um vielleicht noch einen zusätzlichen Startplatz rauszuspringen. Und dann habe ich gestern in der ruhigen Minute mal nachgedacht, wer könnte denn jetzt die beiden überhaupt ersetzen? Da ist mir als erstes Luca Roth eingefallen, der auch einen soliden Sommer hatte. Und dann, wen hast du dann als Alternative? Schickst du dann
Außer
wieder einen
eigentlich fast
Art.
Felix Hoffmann, aber der ist ja zum Glück jetzt
Ja.
ganz weit oben. Das
Genau,
wäre
du
eigentlich noch
bräuchtest
so ein
jetzt einen
Kandidat,
Felix
ja.
Hoffmann, ja.
Genau, der ist die
Adrian
letzten Jahre unten,
Titel,
ja.
der letzte Saison sehr viel Lehrgeld bezahlen musste, nachdem es einigermaßen gut angefangen hat. Also, das ist halt auch aus deutscher Sicht ein Problem in der Hinsicht.
Ja, und dann, wie du aussagst, dann man muss ja auch gucken, dass man trotzdem neue, junge Athleten mit in dieses Weltcup-Team über die Jahre heranführt. Und wenn dann wieder 2 COC-Plätze weg sind, ich will ja nicht, dass die jetzt, dass die aussortiert werden. Die sollen ja auch ihre Chancen im COC bekommen. Aber ich glaube, oh, ich denke mal, der Andy Wellinger wird sich fast entscheiden, glaube ich, dass er sich entscheidet, in Ruhe irgendwo zu trainieren mit seinem
Das glaube ich auch,
Heimtrainer
ja.
und da mal in Ruhe Kraft aufzubauen und nicht. Beim COC bist du ja auch gleich wieder unter Druck gesetzt. Klappt der erste Sprung nicht, dann weißt du schon, jetzt geht es gleich wieder ins Eingemachte. Dann, wenn es ganz dumm läuft, machst du da vielleicht nur 4 Sprünge an dem Wochenende, weil du es
Das ist
vielleicht
so.
zweimal nicht ins Finale geschafft hast. Und da
Das ist
gehe ich noch
so,
nicht
ja.
von Wetterkapriolen und sowas aus.
Ja. Ja, sind wir mal gespannt, wie sie es entscheiden. Jetzt
Und
stand
Ruka ist jetzt auch nicht
Montagabend.
die schönste COC-Schanze. Also wenn das jetzt so,
Auch
keine
das,
Ahnung,
ja.
Schanze wäre, wo man gerne springt auf der Anlage, dann würde ich das ja auch noch einsehen. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt, also wenn es jetzt Lillehammer wäre oder so, aber nach Ruka.
Ja, vor allem ist es jetzt halt dieses eine Wochenende im COC und dann ist erstmal sowieso wieder Pause bis Engelberg. Also von daher würde ich es, glaube ich, an deren Stelle auch nicht machen. Aber wir wissen es jetzt noch nicht. Stand Montagabend 21 Uhr. Wir lassen uns überraschen und besprechen das dann nächste Woche, würde ich sagen. Und zum Glück gibt es ja zwei Namen und einen haben wir gerade schon angesprochen, die weiterhin aus deutscher Sicht sehr, sehr viel Spaß machen und für die Stefan Horngacher gerade am Sonntag so ein bisschen zum Zocker geworden ist, denn er hat für beide im ersten Durchgang verkürzt, sowohl für Felix Hoffmann als auch für Philipp Raimund. Und es ist tatsächlich in beiden Fällen aufgegangen. Sie haben die Punktgutschrift bekommen für diese Anlaufverkürzung, weil sie weit genug gesprungen sind. Sie haben beide Top-Ergebnisse erzielt mit Platz 3 und Platz 8 am Sonntag und am Samstag sah es in der Summe sogar noch besser aus mit Platz 2 und Platz 5. Also vor den Jungs konnte man an diesem Wochenende wieder mal nur den Hut ziehen.
Ja, also Philipp Raimund überrascht mich auch sehr, dass er wirklich da jetzt so in der Weltspitze angekommen ist. Er ist schon letztes Jahr eine gute oder eine sehr gute Saison gesprungen, aber dass er da jetzt wirklich nochmal den Step gemacht hat, da ganz vorne mit anzugreifen. Und Felix Hoffmann eh, ich denke, den hatte keiner so richtig auf der Rechnung, bis er den deutschen Meistertitel gewonnen hat. Und da hat man schon gedacht, ja, war vielleicht so ein Eintagsding. Und Philipp musste zwar erstmal schlagen, aber naja, wer weiß, aber. Und mehr kann man, glaube ich, also ich hoffe auch, dass er nicht mehr von sich erwartet, sondern da einfach seine Sprünge weiter runterzieht und da gar nicht jetzt auch, das sage ich ja gerne mal, zu viel möchte, sondern da einfach auf dem Niveau, auf dem sehr hohen Niveau, wo er jetzt ist, einfach die Saison so durchspringen. Wenn er das bis zum Ende der Saison schafft, ich glaube, da hat er schon mehr als, also mehr geschafft, als vielleicht viele von ihnen erwartet haben diese Saison.
Absolut. Und wir wollen auch nicht unter den Tisch kehren, dass auch Pius Paschke ein ganz solides Wochenende gesprungen ist mit Platz 17 und Platz 12. Da kann man jetzt, glaube ich, so leichte Entwarnung geben für alle, die nach Lillehammer schon meinten, oh Gott, was ist da denn los? Da ist er halt in allen Sprüngen einfach zu früh am Schanzentisch gewesen und macht jetzt wieder so sein Normalo-Ding, würde ich mal sagen. Also Horngacher traut ihm ja zu, dass wenn er wirklich ideale Sprünge macht, dass es auch nochmal für ganz vorne reicht. Also jetzt vielleicht nicht Sieg oder Podest, aber so Top 5 sage ich jetzt aktuell, warum eigentlich nicht, auch wenn ich glaube, dass das eher die Ausnahme sein wird in der Saison für ihn.
Glaube ich auch. Aber der Pius ist für mich trotzdem ein Phänomen, wenn man mal so seine persönliche Geschichte sieht, wann er überhaupt diesen Sprung im Weltcup geschafft hat, wo viele schon gesagt haben, warum nehmen sie immer den Pius Paschke mit? Dann
Ja.
natürlich letztes Jahr seine Siegesserie, die auch keiner ihm zugetraut hätte. Und jetzt springt er auch. Also ich glaube, viele hätten gedacht, wenn sich einer schwer tut, ist eher noch Pius Paschke vielleicht, der irgendwann mal aus dieser Mannschaft rausfällt von den älteren Springern, sage ich mal, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber er ist ja jetzt erstmal solide dabei. Also ich glaube, da ist erstmal keine Gefahr, dass er aussortiert wird.
Ach, mitnichten. Die sind, glaube ich, ganz froh, dass sie ihn gerade haben als
Ja, man muss ja
solide
aber
Nummer
gucken, wenn
drei.
jetzt Mannschaftsspringen gewesen wären an dem Wochenende.
Ja,
Die drei hätten es schon
schwierig.
irgendwie gemacht, aber der vierte, den kannst du ja auch nicht schnitzen. Den hätten sie schon ganz schön. Vielleicht hätte es ein Wellinger gut getan, sage ich mal, ein Mannschaftsspringen. Kann ja manchmal auch, was ich schon oft sage, dann auch mal beruhigen, so ein Mannschaftsspringen, aber
Ja, dann
ja.
hättest du den in eine zweite Gruppe stecken müssen, weil Startspringer wäre, glaube ich, nichts für ihn gewesen, ehrlicherweise.
Ja, und gerade an dem zweiten Tag waren ja doch die Polen sehr stark mannschaftlich, um auf die noch zu kommen.
Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das doch mal mit. Wir haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viel über sie im Saisonverlauf gesprochen, einfach auch, weil sie noch nicht so viel angeboten haben. Das sah am Samstag auch nach Business as usual aus. Da war Piotr Jua als Bester auf Platz 14. Der konnte sich dann am Sonntag nochmal auf Platz 7 steigern, wenngleich er im zweiten Durchgang von Platz 2 zurückgefallen ist. Aber der Mann, der uns am meisten Freude bereitet hat, kriegt in dieser Woche auch den Adler der Woche für uns, weil mit 18 Jahren im Fokus zu stehen und dann so eine Leistung abzuliefern und Fünfter zu werden am zweiten Tag bei seinem allerersten Heimweltcup, Kacper Tomaszak. Großes, großes Kompliment an den jungen Spund.
Ja, und da haben sie vielleicht mit diesen jungen Polen, den sie jetzt seit Jahren mal wieder wollten, also wirklich mal frisches Blut und dann, glaube ich, in diese Mannschaftsstruktur, auch was nach letzter Saison war, da jetzt so erstmal die Sprünge runterzuziehen, ja, wie du schon gesagt hast, großen Respekt. Und er ist ja uns schon in den letzten Wochen aufgefallen. Das war jetzt nicht ja der eine Wettkampf zumindest. Das waren ja schon mehrere Wettkämpfe, wo er wirklich sehr gute Leistungen gezeigt hat. Und wenn da vielleicht das Vertrauen noch ein bisschen wächst, dann könnte es dann vielleicht auch mal fürs Treppchen reichen. Jetzt nicht vielleicht als Dauerbrenner, aber zumindest, dass er die vorne ärgert.
Auf jeden Fall. Aber es ist halt das, was ich immer gerne dazu sagen muss. Er ist halt nicht das Produkt des aktuellen Trainerteams, was da ist, sondern er wird von ganz anderen Leuten trainiert im Nachwuchsbereich eben. Und die sind nicht in der Bringschuld, sondern es hat eigentlich in den letzten Jahren immer dran gescheitert, dass die jungen Leute, die von anderen eben trainiert wurden und dann ins Weltcup-Team irgendwie geschickt wurden oder herangeführt werden sollten, dass dieser Übergang einfach nicht geklappt hat. Und ich drücke ihm und allen Polen die Daumen, dass es bei ihm dann deutlich besser läuft, weil man hat es jetzt auch an dem Wochenende wieder gesehen. Ja, es ist ein bisschen besser, jetzt auch in einem Maciej Kot auf Platz 14. Gottes Willen keine schlechte Leistung oder
Für ihn auf jeden
eine.
Fall eine Top-Platzierung. Also wenn man
Ja.
weiß, wo er letztes Jahr war, also das ist ja auch fast wie Phönix aus der Asche für ihn.
Richtig, aber ich bezweifle halt, dass das die Regel jetzt sein wird, sondern dass das in gewisser Weise auch der Wisła-Faktor ist, weil wir wissen, die Polen sind bei Heimweltcups prinzipiell immer ein bisschen besser.
Ja, weil es wirklich auch ein Riesenrückschritt war für den Doch Kamil. Also wenn man weiß, wie er angefangen
Ja.
hat und wo wir gedacht haben, okay, er schafft es vielleicht wirklich nochmal nach vorne zu springen. Boah, da ist er, glaube ich, gerade echt, hat er wieder drei Schritte zurückgemacht gefühlt.
Am ersten Tag ja nicht mal die Quali geschafft. Also das
Also
ist dann
ja,
schon
wirklich ganz
wirklich hart.
bitter.
Ja. Bei seinem letzten Heimweltcup in Wisła. Zakopane kommt natürlich noch. Das ist ja sein Heimweltcup. Aber das hat er sich sicherlich auch ganz anders vorgestellt.
Ja, und wer für mich noch sehr überraschend ist, trotzdem der Wladimir Sukarski. Also
Ja.
das, also großen Respekt. Ich meine, er ist ja wirklich nach wie vor Einzelkämpfer, aber er hat sich da wirklich festgebissen. Klar, jetzt Elfter, aber ich wollte sagen, festgebissen Top Ten, aber kann man ja fast dazu zählen. Es hat ja auch nicht viel gefehlt zu Platz 10 an dem Tag, 7/10. Aber dann, glaube ich, am Sonntag
Ist er
war dann
Sechster
die.
geworden, ja.
Genau, also wirklich mit. Und meistens hat er dann im zweiten immer noch so einen kleinen Hänger drinne, aber er hat sich da festgebissen. Normalerweise, das kann für ihn auch nur weiter nach vorne gehen, weil er sehr konstant springt.
Der wird ja sogar von einem Polen trainiert, Grzegorz Sobczyk, der vorher ja sogar Co-Trainer war. Ich meine, es wäre noch unter Michał Dolezal gewesen. Ich mag mich irren. Aber bei dem geht die Kurve ja erst so wirklich aufwärts, seitdem er sich auch dem deutschen Team so ein bisschen angeschlossen hat, da diese Trainingsgemeinschaft bietet. Das ist jetzt vielleicht auch kein
Also ein
Kompliment
Deutscher Vincent von da.
für die Polen. Ja.
Haben Sie doch
Vielleicht
den
sollten wir
vierten.
dann den ins Team aufnehmen. Ich meine, Deutsch sprechen tut er auch, also warum eigentlich
Nein,
nicht?
Spaß, aber ja,
Ja.
es ist schon, was ich immer sage, wenn du nicht Einzelkämpfer bist, ein Team hast, wo du dich auch messen kannst, wo du mal siehst, Mensch, ich springe vielleicht noch mal 3 Lugen tiefer, beziehungsweise ich springe vielleicht mal 2 Lugen tiefer, dann ist das wirklich was wert. Und dann weiß man auch, dann ist der erste Weltcup nicht so ein fettes Brett vielleicht, was dann auf einmal kommt, weil die auf einmal alle noch mal 4 Lugen tiefer springen, sondern dann weiß man, wenn das jetzt im Training klappt, dann ist man vorne dabei und dann sind es, dass er Talent hat und dass er kein schlechter Skispringer hat. Ich finde, das hat er die ganze Saison schon bewiesen. Bloß er hat es halt
Absolut.
verdammt schwer auch damals noch mit seinem Vater als Trainer und,
Ja.
und. Ja, also er ist auf jeden Fall dran geblieben. Und es zahlt sich jetzt schon, also hat sich auf jeden Fall jetzt die letzten Springen schon sehr ausgezahlt für ihn, dass er da wirklich immer weitergemacht hat.
Ja,
Und ich
sehr
kann mir auch
schön
nicht
zu sehen.
vorstellen, dass er jetzt also zumindest in den nächsten Wochen so einen Einbruch hat, dass man ihn dann gar nicht mehr davon damit sieht.
Nee. Und ich meine, verglichen mit so anderen, in Anführungszeichen, Senioren, ist er ja immer noch sehr jung mit seinen 32. Also da kann ja noch ein bisschen was kommen. Vergisst man immer, dass der noch gar nicht so alt ist, obwohl er schon so ewig dabei ist. Ja, 15
Ja,
Jahre
aber
müssten
manchmal
das
denke ich
jetzt
dann
auch
doch,
sein.
oh, jetzt ist er doch schon über 30. Also manchmal ist es dann doch überraschend,
Ja.
weil man ihn immer so jung in Erinnerung hat, aber die Jahre vergehen dann doch. Das finde ich eh, also auch im Skispringen und anderen Sportarten, wie schnell man doch dann alt wird, so ist, oh, mit 20, die haben noch Zeit, dann kommt vielleicht die erste olympische Saison, ist man nicht gleich dabei, aber dann sind die beiden zweiten Olympischen Spielen auf einmal schon 27, 28. Also es geht
Ja.
dann doch sehr schnell, wenn man seine Chancen nicht nutzen kann oder nicht nutzen durfte, wie auch immer.
Oder für uns, wir gucken jetzt auf Mädchen, die im Frauenweltcup springen, die Jahrgang 2009 oder 2010 sind. Also die sind 15 Jahre älter als ich. Also da fühle ich mich auch schnell alt. Gut, wir hatten noch eine Frage offen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem. Ich habe mir den Namen dazu nicht aufgeschrieben. Zum Thema Polen. Da wurde gefragt, wie bewertet ihr die jüngsten Veränderungen im Traineransatz der polnischen Nationalmannschaft? Ich meine damit den Abschied von Trainern aus Österreich und Deutschland und die Fokussierung auf lokale polnische Fachleute. Kann ein solcher Ansatz angesichts der leichten Krise, die die polnische Mannschaft derzeit erlebt, langfristig Wirkung zeigen?
Naja, wir haben das ja schon ein paar, also wir haben das ja schon oft besprochen. Ich glaube, es lag jetzt nicht nur an den Trainern. Ich meine, mit Hongar hat man gesehen, was funktionieren kann, wenn man den Trainer machen lässt. Aber ich glaube, sie haben komplett die Umstrukturierung verpasst und eben auch die Verbandsarbeit. Man hat es jetzt wieder gesehen mit den Streitigkeiten um den Weltcup für die Frauen. Man sieht es im Frauenskispringen, dass da trotzdem seit Jahren nichts vorangeht, es immer wieder probiert worden sind. Und das können ja nicht immer nur die Trainer und die Athletinnen oder Athleten sein, die dort sind. Ich glaube, der Verband muss sich einfach umstellen oder darf da nicht mehr so mitmischen oder einfach mal ein bisschen Position abgeben. Ich glaube, da muss aufgeräumt werden. Aber das ist eben ganz schwierig. Und wir haben schon andere Nationen gesehen, wo das eben auch nicht passiert ist. Ich sage nur Finnland. Und da
Ja.
lag es, glaube ich, auch nicht an Athleten und Trainer, weil alle machen auch nicht alles falsch. Aber irgendwann ist das dann so weit unten, dass auch kein Nachwuchs mehr nachkommt, beziehungsweise dann zu früh aufhört oder gute Trainer weggehen und aufhören. Ja, klar sind sie jetzt schon wesentlich besser als letzte Saison, aber mal gucken, was wirklich am Ende der Saison herauskommt. Und dann sind sie ja höchstwahrscheinlich auch wieder auf jeden Fall ein älterer Athleten nur mit dabei.
Ja, die Frage ist ja auch, wie viele bleiben von denen jetzt auch übrig. Also wir wissen es zwar bislang nur von Kamil Stoch, dass er aufhört, aber das muss ja nicht der Einzige bleiben nach der Saison. Also das
Gebe ich dir recht, ja, klar. Und wenn
geht
du dann
automatisch eine
vielleicht
Lücke
siehst,
auf.
ich komme
Ja.
gerade nicht auf den Namen, der auch so ein großer Athlet ist. Ich komme nicht, Kubacki da.
David Kubacki, ja.
Ja, der ist ja auch ziemlich groß und ich glaube, der ist jetzt aber auch schon ein bisschen älter. Also ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Bin ich auch mal gespannt, ob er wirklich weitermacht. Und dann kommt bestimmt auch darauf an, wie das Material sich weiter angepasst wird oder verändert wird.
35 ist er, ja.
Ja, also ist jetzt auch nicht mehr, dass du sagst, der springt ewig.
Nee, mit Sicherheit nicht, ja. Okay, dann haben wir noch die Frage vom Nils. Sind solche langen Pausen zwischen ersten und zweiten Durchgang nun öfters geplant? Kann ich euch sagen, nein, ist nicht geplant. Das war jetzt einfach nur der Tatsache geschuldet, dass der Biathlon-Zeitplan am Sonntag mit dem Skispringen kollidiert ist und man dann eben sagen wollte, man möchte beide Sportarten irgendwie ins TV unterbringen. Deswegen hat man dann mit dem Start des zweiten Durchgangs beim Skispringen eben länger gewartet. Sicherlich nicht ideal, so eine Pause von, glaube ich, knapp 40 Minuten waren es. Aber das wird eine Ausnahme bleiben, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Dann fehlt uns nur noch der Adler bei den Frauen und da waren wir uns auch schnell einig. Das geht an eine junge Athletin, über die noch gar nicht so viel bekannt ist, weil sie jetzt erst so richtig in der Weltspitze ankommt und noch aus China kommt. Da muss man ja mal sagen, da kriegt man eh nicht so viele Informationen. Aber Zheng Ping hat uns die ganze Saison schon Spaß gemacht, vor allem mit ihrem, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Sprungstil. Und hat jetzt mit Platz 13 am Freitag ihr bestes Weltcup-Ergebnis gemacht. Also von daher. Wohl verdient.
Ich habe es ja auch schon für Falun kommentiert. Also wenn die Chinesen einfach mal für Saison durchziehen würden und einfach immer mal präsent wären, ich glaube, da hätten wir schon teilweise ein paar richtig gute Athleten, ein paar richtig gute Springerinnen. Also selbst wo ich aktiv war, das war auch, glaube ich, 2014, da hatten wir auch dann nach den Olympischen Spielen oder 2013 war das, glaube ich, da ist eine ganz überraschend Siebte geworden. Die hat,
Ja.
aber die hast dann auch wieder nicht gehört und dann waren die auf einmal wieder weg. Und das ist immer das Traurige, wenn der Verband da gerade mit den Frauen, also hätten die schon was richtig Großes aufbauen können, glaube ich, weil die haben ja immer wieder so ein Talent. Und du musst heutzutage erstmal da reinspringen, gerade mit dem Know-how oder wie auch immer, was sie nicht haben. Ja, das ist ein bisschen schade. Und da bin ich auch mal gespannt, ob wir jetzt nur diese Saison was von ihr hören oder ob dann in 4 Jahren wieder irgendeine andere. Ich kann mir ja die Namen, bin ich ja ehrlich, leider jetzt auch noch nicht so merken, weil es einfach
Ja.
zu wechselhaft ist. Und ja. Also China
Also
ist für mich immer noch diese große Wundertüte-Rätsel. Ich glaube,
total.
selbst wenn die mal eine Olympiasiegerin haben, hörst du wieder 4 Jahre nichts von denen. Also ich weiß auch nicht,
Ja.
was die machen.
Also die Athletin, die du meintest, das war Liu Qi, die damals Siebte gewonnen ist. In Trondheim 2013 war es, habe ich jetzt gerade
Aber
parallel nochmal
Siebte wusste
nachgeschaut.
ich, ne?
Ja.
Also.
Die ist in der letzten Saison sogar 27. im Gesamtweltcup geworden. Das war das beste chinesische Ergebnis überhaupt
Aber es läuft
jemals.
halt so nebenher, sage ich mal.
Genau,
Die,
ist unterm
weil die halt
Radar, ja.
mal weg sind, dann sind sie eigentlich nicht schlecht. Auf einmal sind die wieder 10 Wettkämpfe nicht dabei. Also das habe ich ja auch schon oft nicht
Ja.
verstanden, wo die eigentlich sogar mit vorne dabei waren. Auf einmal waren die wieder, das war gleich die eine olympische Saison aus, so, da waren die ersten Wettbewerbe da und dann hast du die bis zu Olympia wieder gar nicht gesehen. Also so ganz komische.
Gut, von ihr wussten wir zumindest, okay, die springt schon was länger Ski, aber bei Zheng Ping ist ja das Erstaunliche, die hat im Herbst 2019 erst angefangen.
Wie alt ist
Da
sie
war
jetzt?
es, sie ist jetzt 20, also da war sie 14.
Okay.
Das ist schon, also jetzt abseits von Eva Pinkelnick ist das so mit das späteste Startalter für eine Skispringerin, was mir so unter die Augen gekommen ist. Also gerade vor dem Hintergrund Respekt, was die. Wenn die jetzt noch richtig gut landen könnte, dann wäre sie noch weiter vorne.
Ja, das war ja, glaube ich, bei den Chinesen dann schon immer das Problem. Also ich glaube, die
Ja.
damals Siebte geworden ist, die wäre sogar noch weiter vorne gewesen.
Ja. Wenn sie
Ah,
das
das
noch
ist dann,
lernen
wenn du so
würden.
spät anfängst, ist das schon auch ein Nachteil.
Absolut, ja. Sind wir mal gespannt, was sie uns jetzt an diesem Wochenende anbieten. Es geht nämlich nach Klingenthal. Man darf ja sagen, gewissermaßen deine zweite Heimat oder deine erste, je nachdem, von welchem Blickwinkel man das sieht, skispringerische erste Heimat
Ja,
vielleicht.
es ist trotzdem Einburg. Das möchte ich mal meinen
Einburg,
Heimatverein nicht leugnen.
okay. Grüße gehen raus an den SV Lok.
Einburg, genau.
Jawohl.
Nein, aber Klingenthal,
Ja.
trotzdem habe ich viel zu verdanken. Schwärme mich ja immer davon, auch nach wie vor, was die da für ja, Energie reinstecken in so ein Weltcup-Wochenende, wie viele Ehrenämter dabei sind, auch schon wirklich Ältere, die das wirklich schon jahrelang machen. Wenn ich kann Klingenthal auch nur die Daumen drücken, dass es wieder ein schönes Weltcup-Wochenende wird, dass die Bedingungen halbwegs packen, dass ja, wir wirklich 4 Wettbewerbe sehen werden und ja, dass irgendwie alle dann zufrieden sind. Aber es wird auch wieder, dadurch weiß ich, wie hart auch so ein Wochenende ist, wenn du das nur mit vielen vom Ehrenamt machst, die gehen am Montag wieder arbeiten, ne? Die nehmen sich Freitag vielleicht noch Urlaub für den Tag und am Montag stehen die wieder in der Schule oder in ihrem Betrieb und das darf man immer mal nicht vergessen.
Das ist so, absolut. Also ohne Ehrenämtler geht im Spitzensport, also erst recht im Spitzensport, aber natürlich auch im Breitensport gar nichts. Und ja, von meiner Seite aus drück auch die Daumen, habe jetzt mal so einen Wetterbericht auch geschaut. Es sieht ganz vernünftig aus. Also Ruka 2.0 wird es schon mal nicht. Und zum Glück gibt es ja auch das Windnetz, was hoffentlich viel abhält. Dann dürfen wir uns, glaube ich, auch auf ein volles, nicht ganz so langes Wochenende freuen, denn es geht diesmal erst am Freitag los. Für die Frauen mit der Quali um 14:25 Uhr, gefolgt vom Wettkampf um 15:35 Uhr. Die Quali bei den Männern ist um 19:30 Uhr. Dann haben wir am Samstag um 10:30 Uhr Quali Frauen, 11:45 Uhr Wettkampf Frauen, 15:45 Uhr Wettkampf Männer und am Sonntag 14:30 Uhr und 16 Uhr Wettkampf und Quali Nummer 2 bei den Männern.
Das sind schon sehr lange Tage, wenn du so das vorliest und da muss schon alles auf die, also ehe du dann
Ja.
wirklich von der Schanze mal weg bist, also gerade auch bei den Männern, wenn erst 19:30 Uhr Wettbewerb ist, und du ganz vorne
Ja.
dabei bist, das sind schon auch, und dann natürlich noch für die, die an der Schanze arbeiten, also die haben nicht viel Schlaf an dem Wochenende.
Ich kenne es selber auch zu gut. Also ich habe auch in Vickersund schon Tage von 8 Uhr bis 21 Uhr an der Schanze verbracht. Also ja, es hat alles sein Für und Wider, sagen wir es mal so. In dem Fall umso größer das Daumendrücken, dass alles reibungslos über die Bühne geht. Dann sind die Tage zwar lang, aber man weiß zumindest am Ende, wofür man es gemacht hat und geht vielleicht nicht unverrichteter Dinge von dann. Das wäre das Allerschlechteste.
Und das ist ja jetzt auch mittlerweile, weil die Frauen das ja jetzt immer so haben werden, höchstwahrscheinlich Quali oder Training, Quali, Wettkampf. Also man hat gar nicht viel Zeit, auch irgendwie ja was zu verbessern. Manchmal ist es doch über Nacht, wenn man nochmal Videoanalyse gemacht
Ja.
hat und so. Das hilft schon verdammt, oder dass man seine Körner nochmal anders zusammen hat. Und deswegen wird umso spannender, glaube ich, dann auch die Großereignisse, weil da öfters Training ist, man sich mehr auf die Schanze einstellen kann, mehr sich mehr regenerieren kann. Und das wird dann, glaube ich, um schon mal ein bisschen vorweg zu gucken, die große Herausforderung. Es gibt Athletinnen, das war schon immer so, am besten, die hätten gar keinen Sprung gemacht, wären gleich in den Wettkampf gestartet. Das wurde dann immer nur schlechter von Training zu Training. Ich sage Sarah Takanashi, da habe ich manchmal nicht verstanden, warum die nochmal springt und nochmal springt. Bei der habe ich auch immer gesagt, die soll eine Probe machen und springen in ihren besten Zeiten. Ich glaube, da hätte sie vielleicht die eine Goldmedaille mehr um den Hals. Und das ist jetzt böse zu meinen, aber ich glaube, das sind viele so, wo viele das nicht nachvollziehen konnten. Und dann gibt es eben Athletinnen, die werden von Sprung zu Sprung besser und auf einmal sind die bärenstark, wo die, was sie im Weltcup manchmal nicht zeigen konnten, weil sie da eben nicht diese Möglichkeiten hatten, die Schanze kennenzulernen.
Und jetzt ja auch gerade angesichts der Tatsache, dass die Saison für die Frauen so lang und so voll ist wie noch nie, musst du ja auch schauen, dass du mit deinen Energiereserven haushältst, ne? Und jeder Sprung kostet ja logischerweise auch ein bisschen Kraft.
Ja, das kannst du eh jetzt nicht steuern. Das ist ja auch oft das Lehrgeld, was du in der ersten Saison machst. Das habe ich auch von vielen. Also hat mir auch der Markus Eisenbichler damals gesagt, seine erste Saison war auch viel Lehrgeld, weil die echt nochmal anders war als im COC und extrem lang vor, wo du dann dich anders vorbereitest, wo du dann ruhiger bist, wenn vielleicht die ersten Wettbewerbe noch nicht ganz so laufen, weil du weißt, die Saison ist noch lang und dass du vielleicht nicht schon mit einem kompletten Limit am Gewicht reingehst in so eine Saison.
Ja.
Gerade wenn du vielleicht eh dazu tendierst, eher, dass dir das leicht fällt, als Limit zu gehen vom Gewicht.
Es ist zwar jetzt erst der dritte Rückblick gewesen in dieser Saison, aber irgendwie kommt es mir jetzt schon wieder so vor, als ob die Saison jetzt schon wieder 2 Monate geht. Ich bin gespannt, wie das Gefühl in den nächsten Wochen sich fortsetzt. Aber freue mich natürlich genauso wie ihr da draußen hoffentlich auf Klingenthal und sage an dieser Stelle für heute vielen lieben Dank, Uli, dass du mit dabei warst.
Ja, sehr gerne und ja, ich denke, wir hören uns bald wieder.
Garantiert, da gehe ich fest von aus. Euch viel Spaß mit den Wettkämpfen am Wochenende. Fliegt, soweit es geht. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.